Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 8. Februar auf Rabe. Heute geht es bei uns einerseits um einen Marsch für den Frieden und andererseits um den seit Jahrzehnten dauernden Marsch durch die Institutionen für mehr Rechte für LGBT-Menschen. Und das tönt dann bei uns so.
I'm going to Aleppo.
I'm going to Aleppo.
Ich gehe to Aleppo.
Ich gehe
to
Aleppo.
I'm going to Aleppo.
Über 3000 Kilometer zu Fuß wollen die Aktivisten und Aktivistinnen des Civil March nach Aleppo zurücklegen. Wir sprechen mit ihnen beim Zwischenstopp in Wien. Und?
Die EU hat jetzt nicht einfach entschieden, sie fänden das jetzt mal gut, diese LGBT-Rechte zu implementieren, sondern das kommt natürlich aus einer Bewegung raus, es kommt aus einer Veränderung der Gesellschaft. Ich meine, die Menschen in der EU sind einfach auch Menschen mit Hintergründen. Das musste schon eine Entwicklung geben. Also es ist nicht so eine Top-Down-Bewegung, sondern es geht eher so im Kreis.
Geschlechterforscherin und Queer-Aktivistin Laura Eigenmann spricht über den langwierigen Kampf für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transmenschen und erklärt, warum es trotz Fortschritten diesen Kampf weiterhin braucht. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den neuesten Meldungen des Tages. Zuckerbrot und Peitsche, damit bedroht und belohnt die EU im Moment die Afrikanische Union. Bis morgen findet ein Gipfeltreffen der zwei Staatengemeinschaften in Malta statt. Laut der Taz setze die EU, allen voran Angela Merkel, die afrikanischen Staaten massiv unter Druck, gegen Migration vorzugehen. Belohnen für das Verhindern von Auswanderung will die EU die afrikanischen Staaten mit Finanzhilfen. Die Taz vermutet, dass dieses Regime dazu führt, dass weiterhin tausende Menschen auf dem Weg nach Europa im Mittelmeer ertrinken. Das Mittelmeer und die Sicherung durch die europäische Frontex sei sozusagen die Mauer der Festung Europa. Dort sterben im Moment 25 Mal mehr Menschen pro Jahr als an der Grenze von Mexiko zu den USA. Die Taz vermutet, die EU kusche mit ihrer Anti-Migrationspolitik vor den rechten politischen Kräften in Europa. Für viele afrikanische Staaten ist Finanzhilfe zwar wichtig, doch gleichzeitig gehen diesen Staaten jedes Jahr Hunderte von Milliarden Franken an Steuergeldern verloren. Das, weil große in Afrika aktive Konzerne ihre Gewinne in Steuerparadiese in Europa, Asien und Amerika transferieren. EU-Länder, aber auch die Schweiz, zum Beispiel mit der aktuellen Unternehmenssteuerreform 3, fördern die Steuerflucht eher, als dass sie sie bekämpfen. Die umstrittene Milliardärin Betsy DeVos wird neue Bildungsministerin der USA. Äußerst knapp. Der Senat verweigerte ihr die Zustimmung bzw. die Abstimmung endete in einem Patt 50-50. Das bedeutet, dass der US-amerikanische Vizepräsident Mike Pence die Wahl entscheiden durfte. Betsy DeVos, die bisher nie als Bildungsexpertin in Erscheinung trat, glänzte laut SRF offenbar mit großen Wissenslücken bei der Befragung durch den Senat. Sie, deren Kinder nie eine öffentliche Schule besuchten, will Privatschulen fördern und den öffentlichen Schulen Gelder aus der Staatskasse streichen. Ihre Unwissenheit in Bezug auf das Bildungssystem in den USA ist auch Inhalt eines Sketches der US-amerikanischen Satire-Sendung Saturday Night Live. Den Sketch gibt es unter rabe.ch/info zu sehen. Die Flugbranche lobbyiert erfolgreich gegen griffige Klimaschutzmaßnahmen, das berichtet der Infosperber. Eigentlich verpflichtet das Klimaabkommen von Paris auch die Fluggesellschaften, denn Flugzeuge blasen jedes Jahr mehrere hundert Millionen Tonnen schädliches CO2 in die Luft. Das sind 2% der gesamten CO2-Emissionen. Trotzdem müssen sich die Fluggesellschaften vorerst nicht an Grenzen halten. Erst ab 2020 müssen auch sie Maßnahmen für den Klimaschutz ergreifen, allerdings vorerst nur auf freiwilliger Basis. Laut Infosperber hat die Branche eine starke Lobby, welche indirekt auch bei den Klimaverhandlungen dabei war. Außerdem helfen viele Staaten mit, den Flugverkehr zu fördern, statt zu bremsen. Zahlreiche Ausbauprojekte von Flughäfen erhalten Gelder vom Staat. Jetzt noch die gute Nachricht, die Stadt Bern erhält das Prädikat Fairtrade Town und wird somit zur ersten Schweizer Grossstadt, die sich mit diesem Titel schmücken kann. Das teilte die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie heute mit. Weil über 100 Unternehmungen in der Stadt Bern sich verpflichtet haben, Produkte aus dem fairen Handel anzubieten, erhielt die Stadt Bern diesen Zuschlag. Zum Wetter. Morgen Donnerstag wird es wechselnd bewölkt. Das Thermometer zeigt bis 2 Grad an. Übermorgen Freitag in etwa dasselbe. Wolken, ab und zu Sonnenschein und Temperaturen zwischen minus und plus 3 Grad. Am Wochenende sollte sich dann voraussichtlich sonniges Wetter durchsetzen.
Rabe Info.
Bevor die Nachrichtenwelt von Meldungen aus dem Trumpschen Amerika überflutet wurde, dominierten die Bilder der zerstörten Stadt Aleppo die Berichterstattung. Nun sind sie verschwunden. Aleppo nicht vergessen, wollen die Teilnehmenden des sogenannten Civil March nach Aleppo. Von Berlin wollen sie zu Fuß nach Syrien. Das sind über 3000 Kilometer durch zahlreiche Länder. Gestartet sind sie an Weihnachten. Im Moment befinden sich die Marschierenden in Wien. Bereits durchquert haben sie den Osten Deutschlands und die Tschechische Republik. Mit dabei ist auch der Ostschweizer Valentin Meissen. Zuerst wollte er nur 2 Wochen mitmarschieren, nun ist er bereits einen Monat mit dabei. Katrin Hiss hat mit ihm gesprochen.
I'm going to Aleppo.
I'm going to Aleppo.
Idę do Aleppo.
Idziemy do Aleppo.
I'm going to Aleppo.
Idę do Aleppo. أنا راجع على حلب.
Coming back to Aleppo. أنا راجع على حلب.
Am 26. Dezember sind sie losmarschiert. Mehrere hundert Menschen aus zahlreichen Ländern machten sich auf den Weg nach Aleppo. Durch Mitteleuropa, über den Balkan, Griechenland und die Türkei wollen sie nach Syrien gelangen. Die OrganisatorInnen sagen, sie wollten aktiv werden. Es gehe darum, nicht nur zuzusehen, sondern die Trauer und die Wut um die Tragödie in Syrien in etwas Positives zu verwandeln.
Wir marschieren, um Menschen zu treffen, die normalerweise nicht in unserem Leben präsent sind. Wir treffen Menschen, nicht unsere Freunde oder Facebook-Freunde, die vielleicht eine ganz andere Meinung haben. Diese können wir so erreichen. Marschieren ist einfach und billig. Man braucht kein Ticket, um zum Beispiel in die Türkei zu kommen.
Sagt Anna Albot, eine polnische Journalistin, welche zu den Organisatorinnen gehört, gegenüber Daily Mail. Seit gut 4 Wochen marschiert auch der Schweizer Valentin Meissen mit. Nur wenige Teilnehmende machen den ganzen Marsch von Berlin bis Aleppo. Viele seien, so wie er, nur etappenweise mit dabei.
Also jetzt momentan sind wir um die 30 Leute. 20 Leute marschieren und 10 machen ein bisschen Logistik und Organisation nebenbei. Zu Hochzeiten, die ich erlebt habe, waren wir so 200. Und es hat dann meistens nach den großen Städten, nach Dresden, nach Prag, wo dann viele Leute, die da ansässig sind, einfach mit marschieren für den Tag.
Von Berlin bis Aleppo, das sind rund 3400 Kilometer, welche die Teilnehmenden zu Fuß zurücklegen wollen. Die Strecke ist dabei eingeteilt in Abschnitte, die an einem Tag auch bei schlechtem Wetter machbar sind.
Meistens ist es irgendwo zwischen 16 und 24. Uns kommt aber dann teilweise auch vor, einfach aufgrund der Übernachtungsmöglichkeiten, die wir haben, dass wir manchmal nur 12 Kilometer laufen müssen und manchmal eben 30 Kilometer laufen müssen.
Einige Mitglieder der Gruppe organisieren im Vornherein die Übernachtungsmöglichkeiten. So schlafen die Teilnehmenden des Marsches oft in Turnhallen, Gemeinschaftszentren oder Unterkünften der Kirche. Bis anhin mussten sie noch nie draußen übernachten. Dem Wetter sind die Marschierenden somit nur tagsüber ausgesetzt.
Teilweise war es ein bisschen tough mit starkem Wind, aber die Kälte hat auch sehr große Vorteile, und zwar, dass es schneit und nicht regnet. Das ist zum einen sehr gut für die Stimmung, weil es extrem schön ist, und zum anderen werden die Schuhe auch nicht so nass und die ganzen Kleider, weil einfach der Schnee so schön abperlt, dass es so kalt ist. Also wenn man da zwei Pullis anzieht, dann ist es kein Problem. Wenn man läuft, dann wärmt man sich sehr gut auf. Und wenn man dann noch einen Rucksack dazu trägt, was man freiwillig machen kann, dann ist es eigentlich kein Problem.
Sagt Valentin Meissen, ein Schweizer Teilnehmer des Marsches nach Aleppo. An Weihnachten sind sie in Berlin gestartet, nun befindet sich die Gruppe in Österreich. Danach wollen sie über den Balkan und Griechenland die Türkei erreichen und von dort nach Syrien gelangen. Einige Menschen sind seit Anfang dabei, andere machen nur eine Teilstrecke mit.
Auf den Marsch wird natürlich immer geredet, und das ist auch ganz spannend, weil so viele verschiedene Leute dabei sind mit verschiedenen Nationalitäten, und da lernt man extrem viel über andere Länder, über andere Sitten, aber auch über sehr persönliche Einstellungen. Und viele Leute, die hier mitmachen, sind ja auch, wie man es erwarten kann, so in Anführungszeichen besondere Leute, Originale, die einen speziellen Weg einschlagen. Da ist natürlich hier der Anteil relativ groß. Das heißt, es gibt immer viel zu bereden. Und es kommen ja auch immer Leute, die bleiben nur für 2 Tage oder so, oder auch nur für 1 Tag. Und das heißt, es gibt immer genug Leute, mit denen man noch nicht geredet hat, über alle möglichen Themen, von Syrien bis hin zu Fußball.
Tagsüber legt die bunte Truppe rund 20 Kilometer zu Fuß zurück. Die Nächte verbringen sie in Gemeinschaftsunterkünften, welche ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Dort wird dann auch diskutiert, oft mit Einbezug der lokalen Bevölkerung.
Jeden Abend unter uns eine Diskussion über ein bestimmtes Thema, das gemeinsam festgelegt wird. Und dann ab und zu gibt es eben noch öffentliche Diskussionen oder Vorträge, die entweder von uns organisiert werden oder von der lokalen Community. Oder wir werden eingeladen, um vor irgendwelchen Schülern über unseren Marsch zu reden und Fragen zu beantworten, weil da teilweise sehr, sehr großes Interesse besteht. Und manchmal gibt es auch einfach einen freien Abend, wo man mal schön entspannen kann, sich auf den nächsten Tag vorbereiten kann.
Der Marsch nach Aleppo durchquert bereits das dritte Land. Nach Deutschland und Tschechien befindet sich die Gruppe nun in Österreich. Unterwegs ergeben sich dabei immer wieder interessante Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung.
Also häufig erfreut, häufig auch verwundert, weil sie nicht genau wissen, wer wir sind, was wir machen. Und teilweise, aber das muss man schon sagen, sehr selten ablehnend oder wütend oder aggressiv. Das gab es bisher, glaube ich, 2 Mal, dass wir da irgendwelche Mittelfinger empfangen mussten. Aber größtenteils schon sehr positiv und die Leute sind begeistert.
Sagt Valentin Meissen, welcher seit gut einem Monat beim Marsch nach Aleppo mitgeht. Zurzeit sind rund 80 Menschen mit ihm unterwegs. Es waren aber auch schon mehrere hundert. Mit dem Projekt wollen sie ein Zeichen setzen für den Frieden. Viele von den Teilnehmenden machen, wie er, einige Etappen mit. Andere wollen die ganze Strecke marschieren, von Berlin nach Syrien. Eine unvergleichliche Erfahrung, wie Valentin Meissen erklärt.
Ich selber habe ich vor allem so Soziales gelernt, so sozialen Umgang. Weil natürlich, was hier besonders ist, dass man mit Leuten, die man sich nicht ausgesucht hat, plötzlich 24 Stunden am Tag verbringt. Einen Monat lang, in meinem Fall jetzt. Und das ist natürlich manchmal anspruchsvoll, aber vor allem sehr, sehr spannend und auch lehrreich. Da habe ich dann eben schon einen anderen Umgang mit Leuten gelernt. Ich finde es schwierig zu beschreiben, aber es hat auf jeden Fall auf mich einen großen Eindruck gemacht.
Der Marsch nach Aleppo befindet sich zurzeit in Österreich. Die Teilnehmenden rechnen damit, syrischen Boden etwa Mitte April zu betreten. Alle Infos zum Marsch nach Aleppo gibt's auf rabe.ch/info. Menschen, die sich dem Marsch anschließen wollen, sind äußerst willkommen.
Rabe Info.
Das Kürzel LGBT, zuweilen auch LGBTIQA+, steht für Homo- und Bisexuelle sowie Transgender-Menschen. LGBT-Organisationen kämpfen seit Jahrzehnten gegen die Diskriminierung ihrer Gemeinschaften, sowohl auf der Straße als auch vor dem Gesetz. Mit Erfolg. In gut einem Dutzend Ländern gibt es inzwischen die Ehe für alle. In der Schweiz ist zurzeit eine eingetragene Partnerschaft möglich. Warum der Kampf um LGBT-Rechte noch nicht abgeschlossen ist, darüber diskutieren letztes Wochenende auch Teilnehmende am Kongress Reclaim Democracy. In Basel fanden zahlreiche Workshops und Vorträge statt, immer auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie gewinnen wir die Demokratie zurück? Das Rabe Info berichtet diese Woche täglich über diesen Kongress. Katrin Hiss war am Seminar, wenn Regierungen LGBT-Rechte entdecken. Dort diskutierten Teilnehmende über die wachsende Gleichstellung von Homo-, Bi- und Transmenschen. Geleitet wurde die Veranstaltung unter anderem von Laura Eigenmann. Geschlechterforscherin und Queer-Aktivistin ist sie, und von ihr wollte Katrin Hiss wissen, wie kam es dazu, dass die europäische LGBT-Gemeinschaft in den letzten Jahren immer mehr Rechte erhielt.
Diese Entwicklung muss man in einem engen Zusammenhang damit sehen, dass die EU Menschenrechte für sich entdeckt hat. Also heute kann man sich das vielleicht gar nicht mehr so vorstellen, aber noch bis in die 90er hinein hatte eigentlich die EU oder die VorläuferInnen der EU, die hatten überhaupt keinen Anspruch, ein Menschenrechtsprojekt zu sein oder irgendwelche Werte zu vertreten, sondern es war eigentlich einfach ein wirtschaftliches Projekt. Es war schon pazifistisch, aber das Ziel nie mehr Krieg, das sollte eben erreicht werden durch wirtschaftliche Maßnahmen, durch eine Verflechtung. Und Ende der 80er, damals ist ja der Kalte Krieg beendet worden, und das hat sehr viel Veränderung für die EU mit sich gebracht. Also zum einen, vorher war die politische Arena immer blockiert von diesem Konflikt. Die EU hatte Schwierigkeiten, wirklich was zu machen, und jetzt, wo dieser Konflikt plötzlich weg war, hatte die viel mehr Macht. Was dazu kam, war, dass es eine große Erweiterung gab, weil die ehemaligen sowjetischen Staaten in die EU aufgenommen wurden. Und da hat die EU eben gemerkt, dass es nicht mehr reicht, nur wirtschaftliche Dinge zu machen, weil erstens mal diese Staaten, die waren nach so vielen Jahren unter dem Sozialismus, waren die ganz anders, und die mussten da irgendwie angeglichen werden an die Europäische Union. Und zweitens, als die EU gegründet wurde, waren halt die Staaten direkt von der Kriegsvergangenheit motiviert, und das war dann in den 90ern einfach nicht mehr der Fall. Also hat sie eine Identität gebraucht, weil sonst hätte es diesen Zusammenhalt nicht mehr gegeben. Und das war eben der Zeitpunkt, wo die EU die Menschenrechte entdeckt hat. Und seit 1997, seit dem Vertrag von Amsterdam, ist die Diskriminierung aufgrund von verschiedenen Kategorien verboten. Also Geschlecht war schon ganz lange drin. 1997 kamen eben Ethnizität, Religion, Alter und körperliche und psychische Beeinträchtigung dazu. Und ja, die EU macht auch Dinge für all diese Kategorien, aber so wirklich so zu Symbolen von Fortschrittlichkeit und Freiheit und Modernität ist nur das LGBT-Dingens geworden.
Ja, du hast jetzt gerade erklärt, dass eben gleichzeitig mit dem Aufkommen von den vom LGBT-Thema auf der Ebene der Europäischen Union sind eben auch andere Rechte zur Sprache gekommen. Mittlerweile benutzt aber die EU die LGBT-Rechte. So schreibt sie sich auf die Fahne, um sich irgendwie abzuheben gegenüber anderen Staaten oder Staatenvereinigungen. Warum tut sie das? Warum nur diese Rechte und nicht andere?
Ich habe im Moment verschiedene Thesen. Eine These ist, dass von all diesen Kategorien, die irgendwie eingeführt wurden, ist LGBT eigentlich das, was am meisten mit positiven Assoziationen in Verbindung steht. Also es war früher natürlich nicht so. Früher war Homosexuell, das waren Kranke, Degenerierte. Aber heute ist es eher so, dass man da an Liebe denkt, an Partnerschaft, an Familie. Bei Transpersonen geht es darum, sich wirklich selbst zu sein und sich wohlzufühlen. Und ja, zum Beispiel Rassismus ist eigentlich in dieser Hinsicht ein viel anstrengenderes Thema. Da denkt man an Verletzungen und Gewalt, und man denkt an das Versagen von Menschen. In der Realität ist natürlich, sind LGBTs auch mit Gewalt konfrontiert, aber es ist nicht so in der Vorstellung von Menschen. Ja, eine weitere These ist, dass LGBT-Rechte politisch und finanziell nicht so kostspielig sind wie andere Rechte, weil man muss halt ehrlich sagen, es ist eine kleine Minderheit. Also Frauen sind eine viel größere, es sind ja nicht mal eine Minderheit. Migrantinnen und Migranten sind eine größere Minderheit. Es ist auch so, dass die Rechte, die LGBT-Menschen gewährt werden, sind eigentlich so Rechte wie Ehe, Diskriminierungsschutz. Das sind so Rechte, die gibt es schon. Da muss man einfach sagen, okay, das sind jetzt für alle. Wenn man aber zum Beispiel Migrantinnen und Migranten besser stellen will, muss man eigentlich viel mehr Geld investieren, um die wirklich besser zu stellen.
Würdest du also sagen, dass das eigentlich nur eine Alibi-Politik ist, um sich ein besseres Image geben zu können?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also man kann natürlich sagen, ja, es ist nur eine Alibi-Politik. Ja, klar kann man das sagen. Aber man muss sich schon auch überlegen, was wäre denn die Alternative dazu? Also ich finde es eigentlich gut, dass sich die Europäische Gemeinschaft auf Werte einigt. Und natürlich ist diese Einigung auf Werte, hat ein bestimmtes Ziel, nämlich Zusammenhalt, eine bessere Selbstdarstellung. Aber es geht schon auch darum zu überlegen, wie wir in einer besseren Welt leben können oder wie Dinge besser funktionieren können. Und ich glaube, das kann man nicht mit Entweder-Oder beantworten. Es ist sicher eine Alibi-Politik, aber deswegen heißt das nicht, dass sie nicht auch positive Auswirkungen haben kann.
Laura Eigenmann, du bist Geschlechterforscherin und Queer-Aktivistin. Du hast hier im Rahmen vom Reclaim Democracy-Kongress in Basel einen Vortrag gehalten, wie Regierungen LGBT-Rechte entdecken. Dabei hat dein Co-Referent den Homonationalismus auch noch erwähnt. Könntest du kurz erklären, was das ist?
Also Homonationalismus, das ist ein Begriff, der wurde von der Queer-Theoretikerin Jas Pierre-Pouard erfunden. Und meint eigentlich so die Verflechtung von nationalistischen und rassistischen Diskursen mit homofreundlichen Diskursen. Und das ist eben ein Phänomen, was man heute öfter beobachtet, dass Menschen zum Beispiel sagen, also ja, diese Homophobie, daran sind vor allem die Migranten schuld, vor allem die muslimischen Migranten. Und das ist so, Homophobie ist heute ein importiertes Phänomen. Und ja, wir in der Schweiz oder in Deutschland oder Europa, wir sind eigentlich total fortschrittlich. Und das sind diese bösen Muslime. Und da beobachtet man einfach eine neue Allianz, also dass plötzlich homosexuelle Menschen diesen Rassismus mit vorantreiben.
Dann könnte man wie sagen, dass sich der Diskurs verschoben hat von was ist gut, was ist normal und was ist schlecht. Jetzt bezieht man auch LGBT-Menschen mit ein, aber die Muslime oder Menschen mit einem ethisch anderen Hintergrund, die schließen wir immer noch aus.
Ja, genau, es hat einfach neue Grenzziehungen gegeben. Also es gibt ja immer dieses Wir und das Andere und wer zum Wir und wer zu den Anderen gehört, das verändert sich. Und ja, jetzt ist es halt so, dass LGBT-Menschen eher zum Wir gehören. Also es ist auch noch nicht eine ausgemachte Sache, aber es ist eine klare Tendenz und die Muslime sind jetzt die Anderen.
Könnte es auch eine These sein, dass Rechte auf eine Art wie top-down funktionieren, das heißt, wenn auf einer institutionellen Ebene Diskriminierung bekämpft wird und gleiche Rechte implementiert werden, dass es auch bedeutet, dass vielleicht Menschen, die bis anhin homophob gedacht haben, ihre Meinung ändern könnten oder könnte sich da ein Paradigmenwechsel in der Gesellschaft ergeben?
Ich glaube, so einfach kann man es eben nicht sagen. Also ich meine, man hat es auch in der Diskussion gemerkt, dass das dann eher dazu führt manchmal, dass sich Menschen bevormundet fühlen. Also es kam auch so ein Votum, ja, wenn man jetzt Homophobie per Gesetz verbieten will, also zum Beispiel, man kann heute zwar Leute verklagen, wenn sie sagen, du bist eine schwule Sau, aber man kann sie nicht verklagen, wenn die Leute sagen, alle Schwulen sind Säue. Und wenn man dann halt Gesetze einführt, die das verbieten, fühlen sich Menschen ihre Meinungsfreiheit bevormundet. Also ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Aber es ist halt indirekt. Also ich meine, gerade die Einführung des Partnerschaftsgesetzes, habe ich auch von Leuten gehört, dass jetzt immer, wenn sie irgendwie so ein Formular ausfüllen, sehen sie halt Zivilstand, verheiratet, ledig, eingetragene Partnerschaft. Und dann denken sie jedes Mal dran und merken so, ah ja, stimmt, das gibt es auch noch. Es hat also eine Sichtbarkeit ausgelöst. So ist es eher. Und auch wenn Gesetze implementiert werden, gibt es immer so begleitende Maßnahmen. Da gibt es zum Beispiel dann auch Geld, das an Aktivistinnen und Aktivisten gegeben werden kann. Und umgekehrt ist es ja auch so, dass also die EU hat jetzt nicht einfach entschieden, sie fänden das jetzt mal gut, diese LGBT-Rechte zu implementieren, sondern das kommt natürlich aus einer Bewegung raus, das kommt aus einer Veränderung der Gesellschaft. Ich meine, die Menschen in der EU sind einfach auch Menschen mit Hintergründen. Das musste schon eine Entwicklung geben. Also es ist nicht so eine Top-Down-Bewegung, sondern es geht eher so im Kreis.
Sagt Laura Eigenmann, sie ist Geschlechterforscherin und LGBT-Aktivistin. Morgen geht es in unserer Serie zu Reclaim Democracy um Demokratie. in Schulen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 8. Februar. Auf Rabe. Unter rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen, wie zum Beispiel zu den aktuellen Abstimmungen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen, Donnerstag, wie immer um 11. Dann besuchen wir ganz viele Kulturevents, nämlich einen Film und ein Theater. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.